Bodyshaming. So schützt du dich. Bodyshaming kann Menschen an ihre physischen und seelischen Grenzen bringen. Warum schlimme Beleidigungen ein uraltes Phänomen sind und wie man sich dagegen wehren kann, wollen wir euch hier verraten.
Hallo, wir begrüßen euch zu unserem Podcast zum Thema Bodyshaming. Das Phänomen Bodyshaming ist seit dem 21. Jahrhundert in Form von Diskriminierung, Beleidigung, Hate Speech und anonymem Online-Mobbing schon extrem aufgestellt gewesen. Aber seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat es einen rasanten Aufstieg gegeben. Es ist eine Demütigung von Menschen aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes, insbesondere im Hinblick auf das gängige Schönheitsideal. Aber woher rührt es, dass man Menschen nur auf ihr Äußeres reduzieren darf und dass wir uns für unseren Körper schämen müssen? Aber was ist eigentlich Bodyshaming? Unter Bodyshaming versteht man, dass jemand aufgrund seines Aussehens ganz bewusst abgewertet werden soll. Diese Diskriminierung geht von kleinen Spitzen bis zu Bemerkungen über deftige Beleidigungen bis hin zu Mobbing und Ausgrenzung. Übergewicht ist Grund Nummer 1 für das Bodyshaming. Mädchen und Frauen sind besonders häufig Opfer, weil sie viel stärker anhand ihres Aussehens bewertet werden als Männer. Ein rein weibliches Thema ist Bodyshaming trotzdem nicht. Grundsätzlich kann es jeden treffen, der nicht in die gängigen Schönheitsvorstellungen hineinpasst. Im Zuge der Entwicklung der sozialen Netzwerke hat die Darstellung mithilfe von Bildern und Text von Menschen jeder Nationalität und Hautfarbe eine Bühne bekommen. Durch die Anonymität des Internet und das Anlegen von Fake-Profilen ist es ein leichtes, Menschen zu beleidigen, ohne jegliche Konsequenz. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down. No, no.
Was ist Bodyshaming? Menschen wurden schon immer wegen ihres Äußeren gehänselt oder diffamiert. Heute heißt das Phänomen Bodyshaming. Das bedeutet, dass jemand aufgrund seines Aussehens abgewertet wird. Diese Diskriminierung geht von kleinen, spitzen Bemerkungen über deftige Beleidigungen bis hin zu Mobbing und Ausgrenzung. Oftmals enden diese Beleidigungen in Selbstmord. All das tut richtig weh. Im Netz genauso wie im realen Leben.
Fettshaming ist am häufigsten. Übergewicht ist Grund Nummer 1 für Bodyshaming. Mädchen und Frauen sind besonders häufig Opfer, weil sie viel stärker anhand ihres Aussehens bewertet werden als Männer. Ein rein weibliches Thema ist Bodyshaming trotzdem nicht. Grundsätzlich kann es jeden treffen, der nicht den gängigen Schönheitsvorstellungen entspricht. Dicke, dünne, kleinwüchsige, schielende oder behinderte Menschen werden angefeindet. Sogar Promis und auch Models erwischt es. Das Netz ist voller gehässiger Bodyshaming-Attacken. Dahinter stecken oft Vorurteile, Neid oder Selbstunzufriedenheit des Bodyshamers, aber auch unrealistische Schönheitsbilder, die in den Medien und auf Social Media vermittelt werden, sind Nährboden des Bodyshamings. Und Hand aufs Herz. Wer bessert nicht sein neuestes Profilbild nach, um schöner, schlanker und einfach besser auszusehen?
Fatale Folgen für Körper und Seele. Das Bodyshaming gegen dicke Menschen wird auch Fettshaming genannt. Genaue Zahlen gibt es nicht. Doch die deutsche Adipositas-Gesellschaft geht von einem Massenphänomen aus. Demnach erfahren Menschen mit Adipositas tagtäglich vielfältige Formen der Diskriminierung mit weitreichenden Folgen.
Eine Untersuchung der Uni Tübingen aus dem Jahr 2012 konnte zum Beispiel zeigen, dass fettleibige Menschen Nachteile in der Karriere haben. Eine Stelle mit Leistungsfunktion wird ihnen wesentlich seltener zugetraut als den normalgewichtigen Kollegen. Fazit dieser Untersuchung: Selbst geschulte Personalentscheider haben Vorurteile gegenüber stark übergewichtigen Personen. Was macht das mit denjenigen, die auf so viel Ablehnung stoßen?
Experten sagen, dass die alltägliche Diskriminierung oft so stark verinnerlicht wird, dass sich die Betroffenen selbst abwerten. Selbststigmatisierung nennt man dieses Verhalten. Die Diskriminierten werden immer unzufriedener mit sich und ihrem Körperbild. Häufig werden sie selbst zu ihrem größten eigenen Bodyshamer. Oft verschlechtert sich das emotionale Wohlbefinden und verursacht depressive Verstimmungen, Angst, niedrige Selbstwertschätzung und sogar selbstmörderische Tendenzen, warnt der Adipositas-Experte Professor Dr. Matthias Blüher.
Gut gemeinte Ratschläge bewirken meist das Gegenteil. Bodyshamer verpacken ihre Vorurteile gern in scheinbar gut gemeinte Ratschläge. Du musst mehr Sport machen oder mach doch mal die so und so Diät, heißt es dann. Oft mit der Absicht, man sei um die Gesundheit und das Wohlergehen des Dicken besorgt. Dabei geht der Bodyshamer davon aus, dass der andere nur zu faul ist, zu willensschwach, um abzunehmen. Das ist nicht nur verletzend, sondern bewirkt auch fast immer das glatte Gegenteil. Zudem ist die Annahme auch komplett falsch. Zumindest die Adipositas, also die starke Fettleibigkeit, ist heute eine anerkannte chronische Krankheit, die eben nicht selbst behandelt werden kann. Aber auch wer nicht krankhaft übergewichtig ist, sondern nach landläufiger Meinung einfach nur zu dick ist, ist oft heillos mit dem Abnehmen aus eigener Kraft überfordert.
Body Positivity heißt die Gegenbewegung. Warum abnehmen? Fragen sich mittlerweile viele. Ich bin schön, so wie ich bin. Immer mehr Mädchen und Frauen bekennen sich zu ihren Rundungen, posten Fotos von ihren kleinen Speckräuchen und ihrer Zellulite. Body Positivity heißt diese Gegenbewegung. Kerngedanke ist, dass jeder Körper schön ist. Mit ihren Posts wollen die Anhängerinnen der Body Positivity Bewegung auch andere Leidensgenossinnen in ihrem Körperbewusstsein stärken und die gefährliche Dynamik des Body Shamings entschärfen. Viele dieser mutigen Frauen bezeichnen sich lieber als fett als übergewichtig. Warum? Weil Übergewicht schon eine gesellschaftliche Bewertung ist. Auch einige Unternehmen haben die Bedeutung von Anti-Body-Shaming erkannt. Also werden XXXL-Models auf den Laufsteg geschickt. Oder üppige Damen lächeln uns auf Werbeanzeigen entgegen. Immer öfter werden auch Falten und Schwangerschaftsstreifen gezeigt. Wir nennen sie dann als Tiger-Tribes. Der Großteil der Kundschaft hat ohnehin noch nie dem Schönheitsideal von einem perfekten Körper entsprochen.
Du musst deinen Körper nicht schön finden, er sollte dir egal sein.
Body Neutrality. Sich schön fühlen zu müssen, ist der falsche Weg. Doch es gibt bereits Kritik. Die Sozialpsychologin Anushka Rees findet, dass die Body Positivity Bewegung noch viel zu sehr die Schönheit in den Mittelpunkt stellt. Ihr Gegenvorschlag lautet Body Neutrality, also das Selbstwertgefühl sehr viel weniger an die äußere Erscheinung zu koppeln. Anders ausgedrückt, du musst deinen Körper nicht schön finden, er sollte dir egal sein.
Body Shaming ist auf Social Media ein Reizwort. Wer selbst ungeschminkten Inhalt postet, darf allerdings nicht nur mit Likes und Zustimmungen rechnen. Negative und beleidigende Kommentare sind an der Tagesordnung. Das Institut für Jugendforschung in Wien hat 2017 in einer Studie Bodyshaming und Social Media dazu 15- bis 19-jährige Mädchen aus Österreich befragt. Wirklich schützen, so die Mädchen, kann man sich von negativen Kommentaren eigentlich nicht. Ein gangbarer Weg für die meisten von ihnen ist, nicht alles ernst zu nehmen, was im Netz gepostet wird, und den Täter oder die Täterin blockieren, wenn die Attacken einfach zu heftig werden.
Und merke, jeder Mensch ist ein Individuum. Das heißt, jeder Mensch ist besonders. Unsere Augen, Münder, Nasen, Brüste, Bäuche, Beine sind so unterschiedlich. Daher ist es ziemlich verrückt, Menschen wegen ihres Aussehens in eine Schublade stecken zu wollen. Auch ist es total verrückt, andere wegen vergänglicher Schönheitstrends zu dissen und abzuwerten. Hört mal weiter, was wir über unsere einzelnen Körperteile herausgefunden haben. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down. Oh, no.
Schon gewusst, Wissenswertes über unsere Augen. Recherchiert von Ashley.
Babys got blue eyes. So heißt es in einem alten Lied. Und wie sagt man so schön, die Augen sind die Fenster zur Welt oder die Fenster zu unserer Seele. Ja, ich weiß, klingt ganz schön kitschig, wenn unsere Augen so beschrieben werden. Aber Augen faszinieren Menschen schon immer. Sie sind besonders wichtig, wenn wir mit fremden Menschen in Kontakt treten, weil wir nicht nur mit Wörtern, sondern auch mit unseren Blicken sprechen und so etwas zum Ausdruck bringen können. Deswegen gibt es auch so unsagbar viele Liebesgedichte und Liebeslieder, die sich um unsere Augen drehen. Was wir nicht vergessen dürfen ist, dass das Auge auch ein unglaublich raffiniertes Organ direkt nach dem Gehirn das zweitkomplexeste in unserem Körper ist. Wusstest du, dass das Auge pro Stunde ca. 36.000 einzelne Bilder verarbeiten kann? Und wusstest du, dass wir in einem ganzen Menschenleben nach heutiger Schätzung die unfassbare Anzahl von rund 24 Millionen verschiedenen Bildern verarbeiten können? Da guckst du was? Andere Länder, andere Sitten. Überall auf der Welt werden Augen ganz unterschiedlich als besonders schön empfunden. Aber man kann sagen, dass in den meisten Ländern große Augen als hübsch angesehen werden. In Südkorea zum Beispiel gelten große Augen mit dem Ayusai, das sind kleine Fettpölsterchen am unteren Lidrand, als jugendlich und attraktiv. Dieses Phänomen der großen Augen findet sich besonders oft in den Manga-Heften und den Animes. Da wird dieses Ideal der großen Augen echt auf die Spitze getrieben, denn die Charaktere mit riesigen Augen wirken besonders kindlich, aber auch besonders ausdrucksstark. Deutschland ist ein Land der Brillenträger. Jeder Zweite trägt hier bei uns eine Brille. Das bedeutet, dass rund 3 Millionen Kontaktlinsenträger unterwegs sind. Wissenschaftlichen Schätzungen zufolge soll 2050 etwa die Hälfte der Menschheit kurzsichtig sein. Das kann zu einem daran liegen, dass sich Kurzsichtigkeit vererbt. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass wir das Sehen in der Nähe trainieren, weil wir immer mehr Dinge direkt vor unserer Nase haben, wie zum Beispiel unser Smartphone oder den Computer. Wenn wir nämlich öfter mal nach draußen gehen und etwas unternehmen und unseren Blick in die Ferne schweifen lassen würden, könnten wir unsere Augen dahingegen in die Fernsichtigkeit trainieren. Von Fernsichtigkeit spricht man, wenn du zum Beispiel nicht perfekt sehen kannst und nur Dinge in großer Entfernung gut erkennst. Die verbreiteste Form ist aber die Kurzsichtigkeit. Das bedeutet, dass man nur Sachen in der Nähe gut erkennen kann. Rund um die Uhr sind unsere Augen geöffnet. Daher brauchen sie einen Schutzschild vor Schmutz, Schweiß oder Wasser. Na, und wie kann man das Auge schützen, ohne den ganzen Tag mit Klappen vor dem Auge rumzurennen? Richtig, durch unsere Wimpern. Wusstest du eigentlich, dass man am oberen Lidrand meist doppelt so viele Wimpern wie am unteren linken Lidrand hat? Das sind 200 bis 300 Stück gegenüber 100 Stück. Auch in der Länge unterscheiden sich diese einzelnen Härchen, denn in der Mitte sind sie deutlich länger als außen. Die längste jemals gemessene Wimper war stolze 6,99 cm lang und gehörte keiner Frau, sondern einem Mann. Und wusstest du das schon, dass sich vor 4000 Jahren die Menschen bereits im alten Ägypten die Wimpern tuschten, um ihre Augen ausdrucksstärker zu machen? Mitte des 19. Jahrhunderts wiederum wurde der direkte Vorläufer erfunden, was wir heute Mascara nennen. Mascara leitet sich von dem altitalienischen Wort Maske ab. Der französische Parfümeur Eugène Rimmel stellte eine Paste aus Kohlenstaub und Vaseline her, die dann ganz schnell populär wurde, weil sie gegenüber früherer Varianten nämlich nicht giftig war. Da guckst du, nicht wahr? I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down. Oh, no.
Schon gewusst? Wissenswertes über unsere Nase. Recherchiert von Jerry.
Die Nase ist das herausragendste Merkmal in unserem Gesicht. Sie steht als einziger Teil unseres Gesichts deutlich hervor und fällt natürlich dann in seiner Form sofort ins Auge. Schon vor tausenden von Jahren dachten die Menschen, man könne anhand der Form der Nase den menschlichen Charakter ablesen. Im antiken Griechenland und Rom galten zum Beispiel lange, kräftige Nasen als Ausdruck von Ruhm und Macht. Später in der Renaissance dachten einige Gelehrte, man könne an der Nase eines Mannes die Größe seines Geschlechts ablesen. Daher rührt auch der Spruch, an der Nase eines Mannes erkennt man seinen Johannes. Was für ein Schwachsinn. Die Nazis gingen noch weiter und behaupteten sogar, dass alle jüdischen Personen krumme und riesige Nasen hätten, was auf einen verbrecherischen Charakter schließen ließe. Heutzutage gibt es sogar die Vorstellung, dass kleine Nasen bei Frauen super süß aussehen und bei Männern natürlich affig aussehen würde. Auch sagt man, dass große Nasen bei Männern Charakterstärke darstellen und bei Frauen natürlich hässlich wären. Wenn man das alles zusammenpackt, war das damals genauso wie heute völliger Schwachsinn und ist absolut unwichtig. Denn Nasen gibt es in den unterschiedlichen Formen und sind so, wie sie sind, wunderschön. Ein Ausdruck unserer Vielfalt und Individualität. Form und Klang der Nase. Ein israelischer Wissenschaftler hat vor einigen Jahren herausgefunden und beschrieben, dass es bis zu 14 unterschiedliche Nasenformen geben soll. Die häufigste Nasenform wäre hierbei eine fleischige Nase. Andere Leute sagen aber, es gäbe noch viel mehr Formen, weil nämlich jede Nase einzigartig ist. Was aber auf jeden Fall feststeht, ist, dass die jeweilige Form der Nase darüber bestimmt, wie deine Stimme klingt. Während der Klang von den Stimmbändern in deinen Hals erzeugt wird, ist es die Nase, die für den Sound sozusagen als Resonanzraum zur Verfügung steht. Das kannst du sogar selber testen. Wenn nämlich deine Nase durch einen Schnupfen verstopft ist, oder du die einfach mal zuhältst, klingst du auf einmal ganz anders. Hörst du? Okay. Soll ich zuhalten?
Nee.
Okay. Prima Klima Nasenlöcher. Dass die Nasenlöcher der Menschen so unterschiedlich aussehen, hat vermutlich einen ganz bestimmten guten Grund. Nämlich die verschiedenen Klimazonen auf der Erde, in denen sich die Menschen durch die Evolution entwickelt haben. Denn die Nase muss die eingeatmete Luft befeuchten und dann auf Körpertemperatur bringen, bevor sie in unsere Lunge strömen. Das bedeutet, dass man in warmen, feuchten Gegenden man eine breite Nase mit großen Nasenlöchern braucht, um somit schnell genügend Sauerstoff aufzunehmen. In kalten Regionen wiederum mit trockener Luft sind dagegen kleine Nasenlöcher wesentlich besser, weil die Luft in der Nase erst einmal aufgehalten und herumgewirbelt wird und sich dann erwärmen kann. Beim Rest der Nase, also ihrer Größe und der Höhe insgesamt, konnten Forscher und Forscherinnen bislang keinen direkten Zusammenhang mit dem Klima erkennen. Wow, die Nase von Kleopatra. Der französische Philosoph Blaise Pascal aus dem 17. Jahrhundert hat einmal über die Nase der ägyptischen Königin gesagt, wenn sie kürzer gewesen wäre, würde die gesamte Erdoberfläche anders aussehen. Was er wohl damit meinte, aus heutiger Sicht ganz schön erstaunlich. Denn wenn Kleopatras Nase wirklich kleiner gewesen wäre, man vermutet, dass sie eine große verbogene Nase mit einem Höcker hatte, hätte sich wahrscheinlich Julius Caesar nicht in sie verliebt. Und die Weltgeschichte hätte einen komplett anderen Verlauf genommen. Also eine starke Nase war durchaus auch ein Schönheitsmerkmal bei Frauen. Heute aber gelten fast nur Frauen mit kleinen Nasen als gängige Schönheitsideale. Die Prinzessin zum Beispiel Märchenverfilmungen hat in der Regel eine kleine, feine Nase. Und die Hexe oder die böse Gegendarstellerin haben einen riesigen Zinken und sind wahrscheinlich mit Warzen überwachsen. Große Freude aus Großbritannien. Mit Frauen mit großen Nasen heute selbstbewusster und selbstsicher durchs Leben schreiten können, hat die britische Journalistin Rashika Dhanhani Hashtag #SideProfileSelfie ins Leben gerufen. #SideProfileSelfie heißt nichts anderes als Seitenprofil-Selfie. Mit dieser Aktion ruft sie Frauen in England und weltweit auf, ihre Nasen im Profil als stolze Fotos von ihren prächtigen Nasen zu posten. Und vergesst nicht, jede Nase ist schön, so wie sie ist. Jeder sollte sich an seine eigene Nase fassen, bevor er andere disst. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down. Oh, no.
Schon gewusst, Wissenswertes über unsere Ohren. Recherchiert von Janis.
Das ist schon verrückt, aber da gibt es wirklich jemanden, der sagt, dass das ideale Ohr mit seinem äußeren Rand möglichst nicht mehr als 18 mm vom Kopf abstehen sollte. Und wer hat das entschieden? Das haben Experten beschlossen. Außerdem sagen diese Experten, dass das Ohrläppchen nicht am Kopf angewachsen, sondern frei schwingen können sollte. Und in der möglichst ebenmäßig geformten Ohrmuschel sollte kein Knorpel sichtbar sein. Aber was ist dann mit all den anderen Ohrformen? Ein israelischer Arzt soll es gewesen sein, der 36 verschiedene Ohrformen gefunden haben soll. Und wer sagt, dass all die kleinen Ohren, abstehenden Ohren, angewachsenen Ohrläppchen, große Ohren, Ohren mit Knick, Ohren mit Schlitz, Ohren mit Knorpel nicht schön sind? Wenn du dich wirklich einmal aufmerksam umsiehst, wirst du schon erstaunt sein, welche Vielfalt an einem so oft übersehenen Körperteil es wirklich zu entdecken gibt. Nichts wirklich Neues, uralte Löcherkunst. Piercings gibt es nicht erst seit der Gegenwart, sie existieren bereits in den prähistorischen Zeiten. Frühe Stammeskulturen wollten sich damit angeblich vom Eindringen von bösen Geistern in den Ohren schützen. Seemänner trugen goldene Ohrringe als Art Versicherung, falls sie mal über Bord gehen sollten. Könnte damit zumindest ein ordentliches Begräbnis bezahlt werden. Große Ohren, großes Glück? Während man hier, wenn man große Ohren hat, gehänselt wird, dass man nicht mehr das Haus verlassen möchte, wird man in Asien für große Ohren gefeiert. In Ostasien nämlich waren große Ohren ein Zeichen von Kraft, Wohlstand und ein langes Leben. Der chinesische Gott der Langlebigkeit, Xu Xing, wird zum Beispiel auf Darstellungen immer mit langen Ohren dargestellt. Aber auch viele Buddha-Statuen haben bis auf die Schultern herabhängende Ohren. Ohren wachsen und wachsen. Von wegen im Alter hört man schlechter. Unsere Ohren werden immer größer, je älter wir werden. Aber die Größe der Ohren sagt nichts über das Hörvermögen aus. Ein Ohr kann nach dem Abschluss des normalen Körperwachstums in 50 Jahren bis zu 1 cm wachsen. Das ist ganz schön viel. Das passiert aber nicht, weil sie einfach flockig und munter weiter wachsen wollen, sondern weil diese in den Körperteilen zuhauf enthaltenen Knorpel und die Bindehaut mit den Jahren einfach elastischer und instabiler werden. Das ist auch der Grund, warum Nasen und Ohren immer mehr herunterhängen. Das heißt, dass in 50 Lebensjahren ein ausgewachsenes Ohr dann schon mal einen ganzen Zentimeter länger wird, ohne wirklich zu wachsen. Ohrabdruck. Du weißt bestimmt, dass jeder Mensch einen individuellen Fingerabdruck besitzt. Über diesen kann die Polizei Straftäter ausfindig machen und Fälle lösen. Wer aber hätte gedacht, dass auch die Form unserer Ohrmuschel so einzigartig ist wie die unserer Fingerkuppen? Jeder Mensch hat, wie bei den Fingerkuppen, eine völlig individuelle Ohrmuschel. Wusstest du, dass die Polizei allein an dem Abdruck der Ohrmuschel an einer Glasscheibe die Person identifizieren kann? Irre, nicht wahr? I am beautiful, no matter what. Words
Wissenswertes über unseren Mund. Recherchiert von Stella.
Unser Mund ist ein wahres Multitalent. Mit ihm kann man sprechen und singen. Man kann essen, lachen, Gefühle ausdrücken, Zähne zeigen. Und man kann küssen. Unsere Lippen vermitteln durch ihr Aussehen und ihre weiche Form eine Unmenge von wohligen Empfindungen. Mit dieser leicht rötlichen Farbe heben sie sich deutlich vom Rest unseres Gesichtes ab. Die weiche, geschwungene Form des Mundes wirkt geradezu einladend. Unsere Lippen sind mit mehr als 1 Million Nervenenden eines der empfindlichsten Organe unseres gesamten Körpers. Das sind deutlich mehr als in unseren Fingerspitzen. Vielleicht ist das der Grund, warum sich gerade kleine Babys gerne Dinge in den Mund stecken, um sie mit ihren Lippen zu erforschen. Wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, sieht man, dass Menschen sich immer wieder neue Wege einfallen ließen, um ihre Lippen zu betonen. Das sieht man an den verschiedenen Schminkstilen, um die jeweiligen Moden mitzumachen. Da gab es herzförmige Lippen, besonders große Lippen, blasse Lippen, dunkle umrandete Lippen, matte Lippen, glossy Lippen und so weiter und so weiter. Dann kam noch Schmuck, wie Piercings oder aufgeklebte Strasssteinchen dazu. Darf's ein bisschen farbig sein? Apropos Lippenschmuck. Bereits schon vor über 5000 Jahren schminkten sich sumerische Männer und Frauen ihre Lippen, indem sie Edelsteine zerstießen. Im alten ägyptischen Reich wurden sogar Insekten zerquetscht, um sich die Lippen damit rot zu färben und so auf eine wichtige Stellung in der Gesellschaft hinzuweisen. Aborigine-Mädchen in Australien trugen für ein bestimmtes Pubertätsritual Ocker auf ihre Lippen auf. Im elisabethanischen England waren knallrote Lippen in einem sonst komplett weiß geschminkten Gesicht äußerst schick. Das allerdings nur für Frauen aus der Oberschicht und männlichen Schauspielern erlaubt war. Erst im 20. Jahrhundert wurde das Auftragen von Lippenstift, das im westlichen Bürgertum immer mal wieder als unanständig angesehen wurde, dann gesellschaftlich akzeptiert. Ein Protest amerikanischer Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht trugen dazu bei. Diese sogenannten Suffragetten demonstrierten nämlich im Jahr 1912 auf den Straßen New Yorks. Und das mit exakt knallrot geschminkten Lippen. Während Rot stets die Lippenfarbe Nummer 1 war, gibt es seit den 1930er Jahren eine immer größere Auswahl an Farben. Heute kann man so ziemlich jede Farbe und Textur auf die Lippen auftragen. Von Neongelb über Glitzer- und Paillettenlook bis hin zu Tiefschwarz. Schön, schöner, größer. Manchmal helfen sich junge Menschen sogar mit mehr als fragwürdigen medizinischen Eingriffen mit Spritzen nach, um ihre Lippen dicker zu machen oder noch radikaler Veränderungen in der Form herbeizuführen. Leider findet man bei vielen Influencern und Bloggern hier Eingriffe in die natürliche Mundform. Momentan spritzen sich junge Frauen Fett in ihre Lippen, sodass sie aussehen, als wenn sie 2 Schlauchboote im Gesicht hätten. Dies ist nicht nur ein gefährlicher Trend, sondern sieht auch richtig schön blöd aus. Auch gibt es Influencerinnen, die ein Produkt an den jungen Kunden bringen wollen, die mit plastischer Chirurgie ihre eigene Lippenform verändert haben und nun behaupten, nur mit ihrem Produkt könntet ihr diese Form auch herstellen. Was? Ihr seid ja nicht blöd, nicht funktionieren wird. Daher mein Appell an euch, glaubt nicht alles, was man euch da vorgaukelt. Bleibt realistisch und natürlich schön. Bei manchen Naturvölkern in Afrika, hauptsächlich in Äthiopien, gibt es sogar den Brauch, dass junge Frauen, sobald sie ins Erwachsenenalter eingetreten sind, ihre Unterlippe mit einem Lippenteller immer weiter ausdehnen, bis sie ein Mehrfaches ihrer eigentlichen Lippengröße erreicht haben. Dies ist ein Schönheitsideal. In anderen Ländern gibt es auch Teller für die Oberlippe. Hierbei ist es interessant zu erwähnen, dass diese Art der Lippenveränderung ganz unabhängig voneinander an verschiedenen Orten in Afrika und in Amerika entstanden ist. Und nicht zu vergessen, mit unserem Mund können wir sprechen und miteinander kommunizieren. Sagt doch eurem Gegenüber einmal, was ihr heute besonders schön an ihm findet. Denn das ist das Tollste an unserem Mund. Wir können Komplimente verteilen und jemand anderen damit glücklich machen. Versuch es doch auch einmal. Es ist ganz leicht und tut auch gar nicht weh. I am beautiful, no matter what they say.
Wissenswertes über unsere Haare. Recherchiert von Melaine.
Kennt ihr das auch? Das, was ich nicht habe, will man dann unbedingt. Bei Haaren ist das wohl ganz besonders oft so der Fall. Wer glattes, dünnes, farbloses Haar hat, das einfach nicht wachsen will oder störrisch vom Kopf absteht, träumt von einer langen, endlos blonden Lockenmähne. Wer schwere und dichte, kaum zu bändigende Strähnen auf dem Kopf trägt, hätte lieber möglicherweise fluffiges, leicht kämmbare Kopfbehaarung. Verrückt, nicht wahr? Dabei zeigt sich doch eigentlich nur, dass jede Sorte von Haar interessant gefunden werden kann. Was Haare verraten. Die meisten Menschen tragen die unglaubliche Zahl von 100.000 bis 150.000 Haare auf dem Kopf spazieren. Manche von denen haben aufgrund einer genetischen Veranlagung wenige bis gar keine Haare oder sie fallen ihnen immer wieder aus. Diese Art von Haarausfall nennt man kreisrunden Haarausfall, weil dabei die Haare in runden Büscheln ausfallen. Dieser Haarausfall kann auch schon im Kindesalter auftreten. Dieser Haarausfall tut weder weh, noch ist er wirklich schlimm. Bei älteren Menschen, hierbei bei eher Männern, aber auch bei Frauen fallen manchmal die Haare bedingt durch das Alter einfach aus. Jedes einzelne Haar kann ein Gewicht von bis zu 100 Gramm haben. Mit der Gesamtzahl unserer Kopfhaar multipliziert, kommt man auf eine Gesamtlast von 10.000 bis 15.000 Kilogramm. Das ist so viel wie zwei große Elefanten. Heavy, nicht wahr? Laut einer wissenschaftlichen Untersuchung verraten Haare aber auch ganz viel über uns. Zum Beispiel an den Haaren von Ötzi, der Gletschermumie, der über 5000 Jahre in einer Gletscherspalte verborgen war. Konnte man zum Beispiel erkennen, dass er sich hauptsächlich vegetarisch ernährt hat. Nur das Geschlecht kann man an den Haaren nicht ablesen, denn sie sind weder männlich noch weiblich. Kennst du das auch? Der Gang zum Friseur. Haare ab, ist gleich Mut weg? Weil unsere Haare ein so wichtiges Körperteil ist und unseren Kopf umschließt, hat man ihnen immer verdammt viel Bedeutung beigemessen. Es existiert sogar in einigen Köpfen die verrückte Vorstellung, dass der Sitz unserer Seele und Kräfte sei. Früher gab es sogar den Brauch, dass man kleinen Jungen nicht vor dem 7. Geburtstag die Haare schnitt, weil man eine seltsame Angst hatte, sie würden sonst all ihr Mut verlieren? Was für ein ausgemachter Quatsch ist das? Vor dem dunklen, stark lockigen Haar der versklavten Afrikaner und Afrikanerinnen hatten viele der weißen Sklavenhalter richtig gehend Angst, weil sie es für wild, frei und glücklich ansahen. Alles, was sie als Sklaven nicht sein durften. Deswegen wurde behauptet, dass ihr graues Haar nicht hygienisch und sauber sei. Das ist ein absolutes Vorurteil, das sogar noch heute weit verbreitet wird. Und für die Besitzer und Besitzerinnen von Afrohaaren sehr verletzend ist. Dabei ist die Welt vielfältig und dunkelhaarig. Das ist schon eine verkehrte Welt. In vielen Zeitschriften, Modemagazinen, aber auch Werbungen und Fotos von Frauen mit sehr langen, sehr glatten und sehr blonden Haaren ganz oft zu sehen. Dabei sind nur 2% der Weltbevölkerung von Natur aus mit blonden Haaren gesegnet. 3/4 der Menschen besitzt nämlich dunkelbraunes bis schwarzes Haar. Es gibt sogar Menschen, die haben gar keine Farbstoffe, die sogenannten Melaninen, in Haut und Haaren, so dass ihre Haare von klein auf aussehen, als wären sie weiß. Diese Eigenart der Natur nennt man Albinismus. Blonde Menschen wachsen am meisten einzelne Haare auf dem Kopf, rothaarige hingegen wachsen am wenigsten. Das aber hat nichts damit zu tun, wie dicht dann der Haarschopf aussieht. Denn dunkle Haare sind von Natur aus meistens dicker als blonde Haare. Und wie gesagt, unsere Welt ist vielfältig. Liebt das, was ihr auf eurem Kopf habt. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down. No,
schon gewusst, Wissenswertes über unsere Hände. Recherchiert von Lea.
Hände sind nicht nur dafür da, dass unser Körper vollständig ist, sondern auch, weil sie sehr nützlich sind. Sie sind sehr fein und man braucht sie jeden Tag, zum Beispiel zum Schreiben, Aufheben, etwas halten, kraulen, Handy und Werkzeuge benutzen und vieles mehr. Hände sind aber auch sehr empfindlich, denn mit unseren Händen kann man verschiedene Sachen fühlen und ertasten. Kein anderes Lebewesen auf dieser Welt hat so bewegliche Greifwerkzeuge wie der Mensch. Wie beweglich unsere Hände sind, hat viel mit der Evolution zu tun und damit, dass wir eine hochentwickelte Spezies sind. Kein anderes Körperteil wird so oft eingesetzt wie unsere Hände. Hände können wichtige Symbole übermitteln, zum Beispiel der Daumen. Es gibt den Daumen nach oben oder nach unten. Und das eine steht für gut und das andere für schlecht. Aber auch zwei schüttelnde Hände stellen Übereinstimmung dar. Eine winkende Hand steht für Hallo oder Auf Wiedersehen. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass es unterschiedliche Formen der Verzierung von Händen und Fingernägeln schon immer gegeben hat. Dieser Brauch des Bemalens von Händen entstand schon vor mehreren tausend Jahren. Man vermutet den Ursprung in Persien. Vor allem in Indien und anderen muslimischen Ländern wird diese Bemalung mit aufwendigen Mustern oft bei Frauen als Schmuck vor der Hochzeitsnacht aufgetragen. Diese unterschiedlichen Muster und Bilder sollen Schutz und Segen der Jungfrau bringen. Diese Muster nennt man Mehndi. Sie verschwinden nach 2 bis 4 Wochen von selbst, denn die werden mit Henna, das ist eine natürlich rotbraune Farbpaste, auf die Hand aufgetragen. Manchmal auch auf andere Körperteile, wie zum Beispiel die Füße oder die Schienbeine. Mittlerweile werden Mehndi aber dort und auf der ganzen Welt einfach nur als Modeaccessoire getragen. Im Gegensatz zu einem permanenten Tattoo muss man anschließend auch keine schmerzhaften Laserbehandlungen über sich ergehen lassen, wenn das Ergebnis nicht den Vorstellungen entsprechen sollte. Eine andere Art der nicht permanenten Verzierung der Hände ist der Nagellack. Schon vor 3000 Jahren vor Christus Geburt gab es in China Nagellack. Zunächst nur in den Farben Gold und Silber, dann aber auch in Rot und in Schwarz. Ab den Twinning 1920er Jahren wurde der Nagellack als das Standard-Beauty-Produkt in großen Mengen industriell hergestellt und ist bis heute nicht aus den Regalen der Geschäfte wegzudenken. Wusstest du eigentlich, dass in einigen Regionen, wie zum Beispiel in China oder im arabischen Raum, ein langer Fingernagel am kleinen Finger an der rechten Hand bedeutet, dass der Träger stolz darauf ist, keine harte körperliche Arbeit verrichten zu müssen. Er könnte sich ja einen Nagel abbrechen. Und obwohl in der Regel Frauen ja mehr Wert auf auffallende, lange oder kunstvoll designte Nägel legen, ist es aber ein Mann, der mit den weltlängsten Fingernägeln in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wurde. Sridhar Pillai ließ die Nägel seiner linken Hand unglaubliche 66 Jahre lang unbekümmert wachsen, bevor er sich diese 2018 abschnitt. Da hatten seine Nägel, die dann schon stark verhornt und vorne wie Locken gekräuselt waren, eine stolze Länge von fast 2 Metern erreicht. Und noch etwas Wissenswertes. Auch wenn man sagt, dass ebenmäßige Hände als wunderschön gelten, sind unsere Finger doch von Natur aus nicht gerade. Wusstest du das? Bei manchen Menschen ist der Zeigefinger länger, bei manchen ist es der Ringfinger. Es wird ab und zu behauptet, dass bei manchen Frauen der Ringfinger kürzer wäre als der Zeigefinger. Bei Männern sollte sich das umgekehrt verhalten. Abschließend muss man einfach feststellen, dass wir von Mutter Natur hier echt verwöhnt wurden, so tolle Werkzeuge an der Hand zu haben, die uns dabei helfen, viele großartige Sachen umzusetzen. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down. Oh, no.
Schon gewusst? Wissenswertes über unsere Brüste. Recherchiert von Lilly.
Wenn wir das Wort Brüste hören, dann denken wir immer zuerst an den weiblichen Busen. Aber hoppla, ganz schön einseitig gedacht, denn männliche Wesen haben natürlich auch Brüste. Und oft sehen sie gar nicht so anders aus. Ob durch Fett oder durch Muskeln, auch Jungen haben an der gleichen Stelle deutlich sichtbare Rundungen. Bis zur Pubertät, wenn bei Mädchen die Brust zu wachsen beginnt, gibt es erstmal keinen großen Unterschied. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass große Veränderungen stattfinden. Es ist nämlich ganz unterschiedlich, ab wann das Wachstum der Brust beginnt und wie stark sich hierbei die Form verändert. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum männliche Wesen überhaupt Brüste mit Brustwarzen haben. Bei Frauen wissen wir, dass sie mit ihrer Brust ihre Babys ernähren können. Männer können das hingegen nicht. Da hat die Natur einfach keinen Bock mehr gehabt, sich etwas anderes einfallen zu lassen. Und das liegt daran, dass erst einmal alle Embryos in den ersten 6 Wochen der Schwangerschaft wie Mädchen aussehen. Erst durch den Einfluss des männlichen Geschlechtshormones, den Testosteron, bilden sich dann auch Jungen heraus. Weil es viel zu kompliziert wäre, bei denen die Brüste wieder verschwinden zu lassen, hat die Natur sich gedacht, können die Jungs doch die Brustwarzen behalten. Die stören ja nicht. Im Gegenteil, männliche Brustwarzen sind zum Beispiel genauso empfindlich wie die von Frauen. Wie jeder bestimmt weiß, wird die Brust von einer Brustwarze gekrönt, die es in genauso vielen unterschiedlichen Formen gibt wie die Brust selbst. Die Brustwarze kann in 8 Varianten eingeteilt werden. Vorstehend, flach, prall, hohl, einseitig hohl, geschwollen, hügelig und haarig. Ja, richtig gehört. Auch weibliche Brüste können haarig sein. Das variiert dann von ein bisschen haarig bis zu ganz schön stark haarig. Und hättet ihr gedacht, dass etwa 6% aller Menschen sogar eine dritte Brustwarze haben können? Diese Anomalie kann sich überall am vorderen Oberkörper, also von den Achseln bis zum unteren Bauchbereich befinden. Und das Wichtigste nun am Ende. Perfekt ist relativ. Die Vorstellung von der perfekten Brust gibt es nicht, denn diese hat sich immer wieder verändert im Laufe der Evolution. Wenn ihr Gemälde aus der Renaissance, also vor ungefähr 500 Jahren betrachtet, sind die Frauen mit kleinen festen Busen und einem runden Bäuchlein gemalt worden, denn das war der Schönheitstrend in dieser Zeit gewesen. In dieser Zeit fand man kleine Bäuchlein eben schön. In den Modezeitschriften der 1950er Jahre gab es fast rüstungsartige BHs, die den Frauen große, spitze, zulaufende Brüste verliehen. Schrecklich, aber damals war das total angesagt. Also ihr seht, alles eine Frage des Zeitgeistes. Und da ist es einfach Quatsch, nach Perfektion zu streben. So wie ihr geschaffen seid, seid ihr einfach schön und einzigartig.
am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down. No, no.
Schon gewusst? Wissenswertes über unseren Bauch. Recherchiert von Assad.
Ich weiß auch, das klingt jetzt etwas eklig, aber es gibt sogar zwei Biologinnen, die ein künstlerisches Experiment starteten und sogar einen Käse aus den Bauchnabelbakterien und Freiwilligen hergestellt haben. Der war aber Gott sei Dank nicht zum Essen gedacht. Inis und Outis, say what? Auch wenn jeder Bauchnabel unterschiedlich aussieht, können wir zwei grundlegende Formen ausmachen. Einmal den nach innen gewölbten und den nach außen gestülpten. Auf Englisch werden sie zärtlich Ini und Auti genannt. Nach der Geburt haben die meisten Babys ganz am Anfang Audis, also nach außen gestülpt, Bauchnabel, die sich aber bald nach innen stülpen. Nur ca. 10% der erwachsenen Menschen haben wirklich vorstehende Bauchnabel. Ein Ini kann aber zeitweise auch zu einem Auti werden. Wenn bei der Schwangerschaft der Bauch mächtig wächst und dann der Nabel nach innen gedrückt wird. Manche Menschen haben wegen bestimmter Bauchoperation gar keinen sichtbaren Bauchnabel mehr. Achtung Nabel, sexy! Der Körpermittelpunkt, unser Bauchnabel, ist ein sehr empfindlicher Körperteil. Wer schon mal mit seinen Fingern in ihm herumgebohrt hat, weiß, dass dies mit Schmerzen verbunden ist. Bestimmte Kulturkreise empfinden den Bauch aber als besonders sexy. Zum Beispiel die Bauchtänzerinnen in arabischen Ländern zeigen häufig ihren Bauchnabel und der traditionelle indische Sari. Das ist ein Frauengewand, der den ganzen Bauch freilässt. War in den alten Hollywood-Filmen sogar verboten.
Bauchnabel, schau, geht gar nicht.
Im grünen Amerika mussten die Filmstars Bikinihosen tragen, die weit über den Bauchnabel reichten oder sich innerhalb von Bauchtanzszenen einen Schmuckstein auf den Nabel kleben lassen. Aber der Bauch ist nicht gleich Bauch. Auch haben wir ganz viele Wörter für einen weichen Bauch erfunden, der ihn beschreiben soll. Das geht von Wampe, Ranzen, Plauze, Bierbauch bis zur Schwarte. Diese Ausdrücke werden nicht unbedingt als positiv empfunden und bestimmt auch nicht gerne gehört. Dazu kommt, dass man Menschen mit Bauch herabsetzt und mit guten Ratschlägen überschüttet. Überall findet man Anleitungen, wie der Bauch nicht mehr dick und weich, sondern flach und stahlhart werden kann. Der Ab Crack, das ist die senkrechte Spalte von Brustkorb bis zum Bauchnabel, ist hier bei der neuesten Fitnesstrend. Doch nicht jeder Mensch kann so einen Look sich überhaupt antrainieren. Es hängt nämlich unter anderem davon ab, wie viele Sehnen über den geraden Bauchmuskeln laufen. Wer das Glück hat und zwei Sehnen davon hat, kann sich einen Sixpack antrainieren. Wer sogar vier hat, kann sich einen Tenpack zulegen. Aber bei denen, die dort gar keine Sehnen besitzen, ist jedes Training für die Katz. Aber Leute, bevor ihr jetzt verrückt trainiert, seid ihr vor diesem Trend gewarnt. Denn schon Sportmediziner und SportmedizinerInnen warnen ganz ausdrücklich davon ab. Um diesen 6- oder 10-Pack sichtbar zu machen, müsste man extrem hart trainieren und deutlich untergewichtig sein. Beides, das müssen wir an dieser Stelle nicht großartig betonen, ist äußerst gefährlich und ungesund und absolut nicht erstrebenswert. Wir empfehlen an dieser Stelle eher zu den Streicheleinheiten für eure Körpermitte und ein positives Gefühl. Schaltzentrale Bauch. Unser Bauch ist unser Gefühlsgehirn. Oder man spricht gleich vom zweiten Gehirn, dem Bauchhirn. Aber was soll das heißen? Tatsächlich umhüllen unser Darm über 100 Millionen Nervenzellen. Dazu kommen unzählige Nervenfasern, die Informationen über deinen Bauch an das Gehirn senden. Das sind zum Beispiel Informationen wie Hunger oder Schmerzen. Diese werden direkt zum Gehirn weitergeleitet, aber auch umgekehrt können uns negative Gefühle im wahrsten Sinne des Wortes auf den Magen schlagen. Der Mensch reagiert nämlich auf Stress oder Angst oftmals mit Bauchschmerzen, Durchfall oder auch Erbrechen. Kennst du nicht den Ausdruck, ein mummeliges Gefühl im Magen haben? Oder bei Glücksgefühlen die besagten Schmetterlinge im Bauch fühlen? Am wichtigsten ist aber das Bauchgefühl, denn dieses Gefühl von innen heraus ist oftmals die beste Entscheidungsquelle und sollte nicht überhört werden.
Laut einer Statistik sind angeblich fast die Hälfte aller Frauen und mehr als ein Drittel der Männer mit ihrem Bauch unzufrieden. Die meisten finden ihn zu dick, zu weich, zu wenig trainiert. Dieses ungute Gefühl führt dazu, dass viele ständig ihren Bauch krampfhaft einziehen. Einige Fitnesstrainer und Fitnesstrainerinnen schlagen sogar dieses künstliche Einziehen als Kraftübungen für Bauchmuskeltraining vor. Vor allem Atemspezialisten und AtemspezialistInnen warnen aber davor. Der altbekannte Schlachtruf von Bauch rein, Brust raus sei schädlich für den Körper. Denn damit die Lunge sich optimal mit Luft füllen kann, müssen Brustkorb und Bauch sich ausdehnen und zusammenziehen können. Wer ständig mit angespanntem Bauch durchs Leben läuft, riskiert dann eine zu flache Atmung, weil so nur ein kleiner Teil der Lunge gefüllt werden kann. Und das kann im schlechtesten Fall auch mal zum Kreislaufproblemen, Müdigkeit und Kopfschmerzen führen. Und wer will das schon? Das ist doch viel zu anstrengend. I am beautiful, no matter what they say.
Schon gewusst? Wissenswertes über unseren Po. Recherchiert von Raphael.
Ja, mit dem Po ist es so eine seltsame Sache. Da, das Ding, das sich auf der rückwärtigen Seite unseres Körpers befindet. Schenken wir ihm entweder gar keine Beachtung, schließlich sehen wir ihn ja nicht, oder wir finden ihn einfach nur unappetitlich. Denn manchmal entweichen eben wenig wohlriechende Pupse unserem rückwärtigen Fleischbällchen. Und das ist mehr als peinlich. Aber ab der Pubertät ist es doch interessant zu beobachten, wie der Po unsere Figur mitbestimmt und uns zum Beispiel sexy, sportlich oder doch eher wie eine Couch-Potato aussehen lässt. Wusstest du eigentlich, dass unser Hinterteil die stärksten Muskelgruppen unseres gesamten Körpers besitzt? Tja, Popo in Mode. Wie bei fast allen Körperteilen gibt es bei unserem Hintern auch die verschiedensten Formen und Modeerscheinungen. Mal mögen wir es ganz klein und flach, mal finden wir es schön, wenn sie breit und rund sind. Mal lieben wir es muskulös und ein anderes Mal bevorzugen wir es zart und fein. Unsere Kleidung, je nach Modediktat, betont oder versteckt unseren Allerwertesten immer wieder und verpackt sie jedes Mal anders. Unter dem französischen Namen Cour de Paris, das heißt übersetzt der französische Hintern, gab es zwischen dem Ende des 17. und dem Ende des 19. Jahrhunderts verschiedene Frauenkleider, bei denen der Popo mit Polstern und irren Stoffbauten und Reifenböcken zu gigantischen Ausbeulungen überproportional betont wurde. Damals fand man das schön, wenn das Hinterteil bei Frauen extrem ausladend war. Durch diese Einschnürungen und vielen Stofflagen fielen damals Frauen ständig in Ohnmacht. Aber wenigstens fielen sie weich. Die für Männer gemachte Jeans der letzten Jahrzehnte dagegen wurde so konzipiert und geschnitten, dass der darin sich aufhaltende Popo eine möglichst flache Optik bot. Ahoi, Pickel, Dellen und Haare. Mittlerweile wisst ihr schon, dass wir in Werbung und Zeitschriften, aber auch auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken oft nur Bilder von aalglatten Körpern und Popos präsentiert bekommen. Und ihr wisst bestimmt auch, dass diese Bilder meistens technisch mit Filtern und anderen Tricks bearbeitet wurden. Viele Kinder und Jugendliche sind dann schnell verunsichert und denken, etwas würde nicht mit ihren Körpern und Popos stimmen, nur weil ihr Po halt nicht so aussehen würde. Aber die Natur und die Realität sieht anders aus. Oft sieht man an unseren Popos Dehnungsstreifen, zum Beispiel vom schnellen Wachstum. Oder wenn er kleine Dellen hat, die man Zellulite nennt. Da das weibliche Körperfett so aufgebaut ist, dass sich der Körper der Frau bei einer Schwangerschaft schnell ausdehnen kann, kann es an bestimmten Körperteilen zu diesen Dellen unter der Haut kommen. Schnell kommt es zur Unsicherheit, wenn man sich diese perfekt gestylten Popos in der Werbung anschaut, wo der muskulöse Typ aus dem Video keine Haare auf seinem Popo hat oder keine Pickel sprießen. Aber nur weil diese Sachen in den gepimpten Bildern nicht gezeigt werden, heißt es noch lange nicht, dass es sie nicht gibt. Einen Gruß an die Filter, denn diese machen es möglich und gaukeln den Menschen eine vermeintliche Perfektion vor. Das ist absoluter Quatsch und du solltest dich davon nicht blenden und verunsichern lassen. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words.
schon gewusst? Wissenswertes über unsere Beine. Recherchiert von Ela.
Ihr merkt schon, wir bewegen uns langsam, aber stetig in den unteren Bereich. Was nicht heißt, dass es hier uninteressant werden würde. Auch hier ist zu beobachten, dass es dieses Körperteil in allen möglichen Formen gibt. Na, erraten? Genau, wir sprechen über Beine. Ob X- oder O-Beine, lange oder kurze, dicke, dünne, wabblige, haarige, bleiche, gebräunte, gelähmte, teilweise amputierte, mit sichtbaren Adern oder Sehnen gezeichnete Beine. Beine können völlig unterschiedlich aussehen. Manche Oberschenkel reiben beim Gehen aneinander, manche Knie stoßen beim Laufen gegeneinander. Doch die Gemeinsamkeit ist, dass wir aufgrund des Aufbaus unserer Beine die einzigen Säugetiere auf dieser Welt sind, die dauerhaft aufrecht gehen können, wenn sie nicht durch eine Krankheit oder einen Unfall im Rollstuhl sitzen müssen. Im Übrigen, wusstest du, dass der Oberschenkelknochen der längste Knochen im gesamten Körper ist? Kein Wunder, dass die Beine somit wesentlich zu unserem gesamten Erscheinungsbild beitragen. On the road, ständig in Bewegung. Kommen wir mal wieder auf die verschiedenen Strömungen der Kostümgeschichte zurück. Während die Männerbeine im Laufe der Bekleidungsgeschichte immer mal wieder zu sehen waren, ist es doch erstaunlich, dass Frauenbeine meist unter langen Gewändern und Röcken versteckt gehalten wurden. Daher hatte man zwar eine vage Vorstellung von schönen männlichen Beinen, aber die Beine von Frauen spielt irgendwie keine große Rolle. Das hatte sich dann Gott sei Dank mit der Befreiung der Frauen am Anfang des 20. Jahrhunderts geändert. Denn da rutschen die Rocksäume weiter nach oben und Frauen eroberten zudem die Hosen und machten somit ihre Beine sichtbar und beweglicher. Daraus entwickelte sich sogar eine Vorliebe für schlanke und sportliche Frauenbeine, die bis heute anhält. Bei Männern hingegen gelten muskulöse Beine jeher, besonders beim Blick auf die Waden, als besonders schön. Durch sportliche Vorbilder wie zum Beispiel die Tennisspielerin Serena und Venus Williams, die durch starke Beine beeindrucken, gibt es nun auch Frauen, die ein kräftigeres statt dünnes Ideal anstreben. Gerade in unserer heutigen Gesellschaft, in der viel gegessen und getrunken wird, gilt ein sportlicher Lebensstil verbunden mit viel Bewegung als besonders erstrebenswert. Knubbelige Mitte. Noch was, um deine Wissensdatenbank aufzufüllen. Das Knie ist das größte Gelenk in unserem Körper. Das Knie verbindet zudem unseren Oberschenkelknochen mit dem Unterschenkel und sorgt dafür, dass wir auf jedem Untergrund stabil stehen, gehen, laufen und springen können. Zusätzlich durch Muskeln und Adern, Knorpel und Bänder wirken unsere Knie meistens etwas knubbelig und uneben. Obwohl unser Knie Tag ein, Tag aus einen so wichtigen Job macht, gehören sie für einige Menschen zu den Hasskörperteilen. Ever. Das Knie ist die Körperpartie, die man am wenigsten an sich mag. Gerade auf Werbefotos werden sie regelmäßig so stark mit Photoshop und Filtern bearbeitet, dass sie gar nicht mehr als Knie zu erkennen sind. Stellenweise sind sie so glatt und unrealistisch und ähneln den Knien von Barbie und Ken. Die Briten, bekannt für ihren schrägen Humor, beschäftigen sich seit fast 100 Jahren innerhalb eines britischen Wettbewerbs mit diesem vermeintlichen unschönen Gelenk. Beim Nobly Knee Contest, der in den 30er Jahren in einem Feriencamp am Meer erfunden wurde, wird das knubbeligste Knie zum Sieger gekürt. Fühlt sich hier jemand angesprochen? Na dann auf nach Großbritannien! I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful. Yes, words can bring me down. Oh, no.
Schon gewusst? Wissenswertes über unsere Füße. Recherchiert von Ben.
Und nun befinden wir uns auf der Zielgeraden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im Laufe unseres gesamten Lebens läuft jeder von uns ca. 180.000 Kilometer auf seinen Füßen umher. Täglich stemmen unsere Füße durch den zu tragenden Körper ein Gewicht von mehreren hundert Tonnen. Trotz dieser Leistung finden viele Leute Füße nicht gerade toll, wenn nicht sogar richtig eklig und hässlich. Okay, Es klingt schon etwas eklig, wenn man weiß, dass der Fuß mit ca. 250.000 Schweißdrüsen ausgestattet pro Tag fast einen halben Liter Schweiß produzieren kann. In einigen Kulturen werden Füße sogar wegen ihres ständigen Bodenkontakts als etwas ganz besonders Schmutziges angesehen. Aber es gibt auch die andere Seite, die Füße als heilig verehren. Und für manche Menschen sind sie das Schönste am ganzen Körper. Dreckige Füße, dreckige Schuhe, dreckige Sohlen. Kennt ihr vielleicht diese Szene? Im Jahr 2008 warf eine richtig wütend gewordene irakische Journalistin einen Schuh auf den US-amerikanischen Präsidenten George Bush. Hier im Westen reagierte man mehr als erstaunt darüber, weil man nicht wusste, dass ein Schuh, vor allem im arabischen Raum, eine ganz schlimme Beleidigung darstellt. Denn die Sohlen des Schuhs gelten dort als so schmutzig, dass diese Geste bedeutet, dass man den Betroffenen sprichwörtlich für den letzten Dreck hält. All die großen Weltreligionen richteten einen ganz besonderen Augenmerk auf die Füße. In der muslimischen, hinduistischen und buddhistischen Religion soll man als Zeichen des Respekts stets bei Eintritt in die verschiedensten Häuser seine Schuhe ausziehen. In der jüdischen Religion soll man sie aus demselben Grund fast immer anbehalten. Hier ist der Hintergrund, dass ein nackter Fuß im Talmud als zu sinnlich und nachlässig empfunden wurde. Im Christentum hingegen gilt die Fußwäsche als ein sichtbares Zeichen der Unterwerfung. Denn schon in der Bibel wurde geschrieben, dass Jesus beim letzten Abendmahl die Füße aller seiner 12 Jünger gewaschen haben sollte. Auch Hindus berühren oft als Zeichen der Demut die Füße ihrer Eltern oder Großeltern. Und die Buddhisten verehren sogar den Fußabdruck Buddhas. Und mit einer weiteren Kuriosität zum Thema Fuß kann ich euch hier beglücken. Schon mal was gehört von dem Mortenzeh? Nee? Nicht schlimm. Viele Menschen, und das wissen wenige, haben einen zweiten Zeh, der länger ist als ihr großer Zeh. Und das sind so viele, dass man diesem Zustand einen eigenen Namen gegeben hat. Der Mortenzeh. Im antiken Griechenland galt diese Konstellation des verlängerten Zeigezehs übrigens als besonders hübsch. Achte mal darauf. Dieser idealisierte Fuß von Statuen wies stets einen Mortenzeh auf. Deshalb nennt man den auch den griechischen Zeh. Auf großem Fuß leben. Gerne wird behauptet, dass kleine Frauenfüße schöner seien als Frauen mit riesigen Quadratlatschen. Seltsamerweise kommen auch hier schräge Traditionen und Modeerscheinungen aus fernen Ländern zu uns herüber. Wie zum Beispiel die furchtbare Tradition, wo man kleinen Mädchen früher die Zehen gebrochen und die Füße so zusammengebunden hat, dass sie verkrüppelten und ganz klein wurden. Das nannte man Lotusfüße. Und es war bis ins 20. Jahrhundert ein Schönheitsideal in China. Frauen mit solchen abgebundenen Füßen konnten sich sehr schlecht bewegen und hatten stets die schlimmsten Schmerzen bei jeder Bewegung. Vor kurzem hat ein Team von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sich auf den Weg gemacht und einmal auf der abgeschiedenen Insel Sumatra verschiedene Bilder von Frauen gezeigt, die bis auf ihre Fußgröße ganz gleich aussehen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die Mehrheit von ihnen fanden die Frauen mit den größten Füßen am schönsten. Doch nicht nur das, auch in Ländern wie Papua-Neuguinea, Tansania und Kambodscha sind große Frauenfüße absolut beliebt. Tja, und was zeigt uns das wieder einmal? Die absolute Schönheit gibt es nicht, sondern nur verschiedenste und sich stets verändernde Ideale. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words.
Unser Fazit.
Fazit. Tja, so weit, so gut. Wie ihr hören könnt, ist unser Körper eine Ansammlung von Besonderheiten. Daher wiederholt die Frage, wie kommt man darauf, die Vielfältigkeit nur wegen sich ständiger Schönheitsideale in Frage zu stellen?
Unser Tipp, nicht alles gefallen lassen. Grundsätzlich gilt, Selbstbewusstsein, ein richtig fettes Fell, gute Vorbilder und der Austausch mit Gleichgesinnten sind ein guter Schutz. Wesentlich gelassener mit der Alltagsdiskriminierung umzugehen. Ein gesundes Selbstwertgefühl kann man im Übrigen auch trainieren. Ratgeber dazu gibt es in Hülle und Fülle. Wer jedoch schon so zermürbt ist, dass er die Vorurteile für sich übernommen hat und nun an Ängsten, Depressionen oder einer starken Einbuße der Lebensqualität leidet, sollte sich dringend professionelle Hilfe suchen. Anlaufstellen sind dein Hausarzt oder ein Psychotherapeut. Darüber hinaus kann dir auch eine Familienberatungsstelle eine gute und schnelle Alternative bieten.
Haben wir noch was vergessen? Diese Wissenslücke konnten wir schließen, weil wir großartige Förderer haben, welche unser Projekt unterstützen. Das Projekt wurde im Rahmen des Programms Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Durch Mein Land – Zeit für Zukunft und die türkische Gemeinde in Deutschland und dem Mini-Verlag der Buchkinder Weimar e.V. konnten wir unser Medienprojekt umsetzen. Unterstützt wurden wir durch die Bündnispartner Radio Lotte und die TGS Carl Zeiss in Weimar. Don't you bring me down.